Moin, liebe Gemeinde. Ich lese den Predigttext für heute aus Genesis 11, die Verse 1 bis 9. Die Menschen hatten damals noch alle dieselbe Sprache und gebrauchten dieselben Wörter. Als sie nun von Osten aufbrachen, kamen sie in eine Ebene im Land Shinar und siedelten sich dort an. Sie sagten zueinander, ans Werk, wir machen Ziegel aus Lehm und brennen sie. Sie wollten die Ziegel als Bausteine verwenden und das Asphalt als Mörtel. Sie sagten ans Werk, wir bauen uns eine Stadt mit einem Turm, der bis in den Himmel reicht. Dann wird unser Name in aller Welt berühmt. Dieses Bauwerk wird uns zusammenhalten, sodass wir nicht über die ganze Erde zerstreut werden. Da kam der Herr vom Himmel herab, um die Stadt und den Turm anzusehen, die sie bauten. Als er alles gesehen hatte, sagte er, wohin wird das noch führen? Sie sind ein einziges Volk und sprechen alle dieselbe Sprache. Wenn sie diesen Bau vollenden, wird ihnen nichts mehr unmöglich sein. Sie werden alles ausführen, was ihnen in den Sinn kommt. Und dann sagte er, ans Werk. Wir steigen hinab und verwirren ihre Sprache, damit niemand mehr den anderen versteht. So zerstreute der Herr sie über die ganze Erde und sie konnten die Stadt nicht weiterbauen. Darum heißt die Stadt Babel, denn dort hat der Herr die Sprache der Menschen verwirrt und von dort aus die Menschen über die ganze Erde zerstreut. Gott, der alte Spielverderber. Kaum werden ihm die Menschen zu groß, ändert er einfach eigenständig die Spielregeln und sabotiert ihnen der Erfolg. Schämen soll er sich. Ja, das klingt hart, aber ich finde, so wirkt Gott hier in diesem Text absolut als neidischer Saboteur. Denn was bitte ist denn verkehrt daran, eine Weltsprache zu haben? Und was ist verkehrt daran, dass sich die Menschen alle verstehen? Ich meine, das ist doch der Weltzustand, nach dem wir uns sehen. Bisher waren die Menschen, von denen dieser Text redet, als Nomaden auf der Wanderschaft. Und sie waren ständig in der Gefahr, sich zu verlieren. Die Sprache war das Einzige, was sie zusammengehalten hat. Und jetzt wollen sie mehr. Jetzt wollen sie sich halt eine gemeinsame Stadt, ein Zentrum bauen. Eine große Stadt mit einem großen Turm. Als Wahrzeichen und als Symbol für ihre menschliche Größe. Und eben als Hilfe, um sie zusammenzuhalten. Was ist daran Gottes Problem? Was ist der Grund dafür, dass er an dieser Stelle so kindlich ein Bein stellt? Und überhaupt, das passt doch gar nicht zu ihm. Gemeinschaft, das ist doch sogar Gottes Wille. Das steht schon auf der ersten Seite der Bibel. Der Mensch soll nicht alleine, sondern er soll gemeinsam mit anderen Menschen leben. Und nichts anderes wollen die Menschen hier. Aber aus irgendeinem Grund kriegt Gott kalte Füße. Die Menschen werden ihm zu mächtig. Er sagt das selber in unserem Text. Wohin wird das noch führen? Sie sind ein einziges Volk und sprechen alle dieselbe Sprache. Wenn sie diesen Bau vollenden, wird ihnen nichts mehr unmöglich sein. Sie werden alles ausführen, was ihnen in den Sinn kommt. Um zu verstehen, dass Gott, auch wenn es so wirkt, hier gar kein Spielverderber ist, muss man zwei Dinge tun. Als erstes muss man genau schauen, wo unser Text eigentlich steht. Unser Text, das ist das Ende der sogenannten Urgeschichte. Das sind die ersten 11 Kapitel der Bibel. Und es ist eine Sammlung von Parabeln und Geschichten darüber, wie Gott die Welt erschaffen hat. Und wie sich das Verhältnis Gott-Mensch eigentlich so entwickelt hat. Und wenn wir uns diese Urgeschichte mal im Kompletten näher anschauen, dann zeigt sich in ihr ein besorgniserregendes Muster. Und zwar von Anfang an. Die Urgeschichte erzählt von der Erschaffung der Menschen. Und direkt danach von der ersten Grenzübertretung. Adam und Eva wollen wie Gott sein und essen vom verbotenen Baum der Erkenntnis über Gott und Böse. Und dafür werden sie bestraft und aus dem Paradies geschmissen. Aber nur ein paar Verse weiter gibt schon die nächste Grenzüberschreitung. Kain schlägt seinen Bruder Abel tot. Er beendet ein Leben, das Gott gemacht hat. Einfach weil er es nicht aushält, dass sein Bruder vor Gott besser dasteht. Auch das bestraft Gott und verbannt Kain. Und wieder nur ein paar Verse weiter wird deutlich, das Ganze ist kein Einzelfall, sondern das mit den Grenzüberschreitungen, das ist ein menschliches Problem. Während die Menschen die Erde immer mehr in Besitz nehmen, überschreiten sie immer mehr Grenzen, die Gott ihnen gesetzt hat. Und irgendwann wird das so viel, dass er beschließt, ich will einen Neustart. Ich spüle sie alle von der Erdoberfläche weg mit einer riesigen Flut. In der ganzen Urgeschichte reagiert Gott auf jeden Grenzüberschritt und bestraft die Menschen dafür. Genauso wie in unserem Predigtext, wo er die Baustelle schließt. Der alte Spielverderber mag halt keine Konkurrenz und versucht, die Menschen klein zu halten. Irgendwie wird man dieses Gefühl ja nicht los, oder? Aber ist er das wirklich? Ist Gott so? Ist Gott hier der strafende, fast neidische Gott, der den Finger draufhält und die Menschen versucht, klein zu halten? So wie ihn ja ganz viele Leute sehen. Und das auch mit diesen Texten am Anfang der Bibel versuchen zu belegen. Oder lassen sich diese Texte und unser Text nicht auch anders verstehen? Denn bei Adam und Eva zum Beispiel wird ja schon während der Regelübertretung deutlich, dass sie sich mit dieser Erkenntnis, die sie da gewonnen hat, total übernommen haben. Und deshalb greift Gott ein. Nicht bloß strafend, sondern auch schützend. Bevor sie sich mit dem Baum des Lebens endgültig übernehmen, bringt er sie raus aus dem Garten Eden und damit raus aus der Versuchung. Und ja, Kain wird von Gott verbannt. Klar, Gott kann den Mord nicht einfach ungestraft lassen. Aber er stattet Kain auch mit einem Segenszeichen aus, um ihm ein Leben in Würde zu ermöglichen. Und selbst wenn er mit der Sintflut eigentlich den Neustart will, bringt das ja letztendlich gar nicht übers Herz, die Gattung Mensch ganz auszulöschen. Und gibt denen, die zumindest ansatzweise auf ihn hören, eine Arche zum Schutz für einen Neustart mit ihm. Und auch in unserem Predigttext reagiert Gott ganz anders, als man es von einem strafenden Gott erwarten würde. Denn er macht den Turm ja nicht platt. Er verbietet ihn nicht einmal, sondern er reagiert mit einer heilsamen Begrenzung der menschlichen Möglichkeiten. Und er macht das, weil er weiter sieht als die Menschen, die sich in Euphorie und Selbstüberschätzung eine eigene Stadt bauen wollen, die mit jedem einzelnen Stein ausdrucken soll, wir schaffen uns unser Glück. Wir schaffen uns ein Zentrum, von dem wir aus unsere grenzenlose Macht entfalten werden. Aber Gott sieht weiter. Und Gott sieht die Gefahr, die von dieser selbstverliebten und grenzenlosen menschlichen Macht ausgehen würde. Er weiß, am Ende schaden sie sich damit nur selber. Und deshalb begrenzt er. Gott will Schaden im Voraus verhindern. Gott agiert im Voraus, bevor es soweit kommen kann, dass die Menschen sich durch ihre Machtfülle selbst zerstören. Deshalb verwirrt er ihre Sprache. Aber ist das wirklich angemessen? Ist das vielleicht nicht doch nur so eine vorgeschobene Begründung? Um diesen Zweifel auszuräumen, muss man das Zweite tun. Und zwar muss man sich die Geschichte dreier Menschen anschauen. Karl Friedrich von Weizsäcker, Alfred Nobel, Michail Kalaschnikow. Wisst ihr, was diese drei Menschen gemeinsam haben? Die haben eine Aussage gemeinsam. Ach, hätte ich doch nie. Alle drei Menschen haben diese Aussage in unterschiedlicher Form mal gemacht. Alfred Nobel, dem es als Erfinder des Dynamits darum ging, einen sicheren Sprengstoff zu entwickeln, um Arbeiter zu schützen, der war schockiert von den vielen Attentaten, die mit seiner Erfindung gemacht wurden. Und von der verheerenden Rolle, die das Dynamit im Krieg eingenommen hat als Sprengstoff. Nobel wurde Pazifist und hat auch aus einem schlechten Gewissen heraus den Friedensnobelpreis ins Leben gerufen. Michail Kalaschnikow war der Erfinder des nach ihm benannten Sturmgewehrs Automata Kalaschnikowa 47, kurz AK-47. Ein Gewehr, das er entwickelt hatte, um seinen Kameraden den Hintern zu retten, die mit ihren minderwertigen Waffen vorher von den deutschen Soldaten regelrecht über den Haufen geschossen wurden. Und der später als Rentner dann tiefe Reue empfand, weil seine Waffe, die immer noch der sowjetische Gegenstand ist, der am häufigsten exportiert wurde, am häufigsten und immer noch benutzt wurde von Milizen und Warlords, um zu morden und zu terrorisieren. Seine Erfindung wurde zu einem Discount-Artikel für den Tod. Und Karl Friedrich von Weizsäcker war einer der Physiker, der auf deutscher Seite die Entwicklung der Atombombe vorangebracht hat. Und der sich nach dem Krieg so sehr dafür geschämt hat, dass er das hat versucht, alle vergessen zu machen. Und der auch zu einem radikalen Pazifist wurde. Ihm wurde eine Aussage zugesprochen, die mich ziemlich ins Nachdenken gebracht hat. Er hat gesagt, wir können nicht mehr hinter eine einmal gewonnene Erkenntnis zurücktreten. Nachdem die Formel zum Bau der Atombombe gefunden wurde, sind sie ins kollektive Gedächtnis eingeschrieben. Selbst wenn alle Dokumente, die für den Bau der Atombombe benötigt sind, vernichtet würden, so ist das auf einmal gefundene Wissen nicht mehr rückgängig zu machen. Die einmal gebaute Atombombe kann immer wieder gebaut werden. Ich finde diesen Satz und die Geschichte dieser Männer, die sagt viel mehr über uns Menschen aus, im Generellen, als sie etwas über Waffenforschung aussagt. Es zeigt uns, warum diese Geschichte vom Turmbau zu Babel nicht bloß eine Geschichte über einen neidenden, sabotierenden Gott ist, sondern über einen, der manchmal schützend unsere Möglichkeiten versucht einzuschränken. Ach, hätte ich doch nie. Dieser Satz, die Urgeschichte, genauso wie die Geschichte, die diese Menschen zeigen, die zeigen uns ein Problem, das wir Menschen haben. Wir haben ein Problem damit, Folgen abzusehen. Wir können mittlerweile mehr, als wir dürfen. Wir können mehr, als wir an Folgen ertragen als Menschen. Wir können inzwischen viel mehr als das, was zum Schutz und Segen der Menschheit beiträgt. Wir können uns inzwischen ohne Probleme ein vielfaches Mal selbst zerstören als ganze Welt. Wir haben in unserem Forschungsdrang die Natur besiegt, durch Beton, durch Effizienz und Chemie. Und haben dann irgendwann viel zu spät gemerkt, Moment, die Natur, die war ja gar kein Feind, sondern das ist ja unsere Lebensgrundlage. Wir können klonen, Annika hat das schon gesagt, sagen aber, ja, aber das dürfen wir nicht für Menschen benutzen und glauben dann wirklich daran, dass sich alle daran halten, die dieses Wissen haben. Wir benutzen seit über 50 Jahren günstige, bequeme Atomkraft und haben jetzt schon strahlenden Müll produziert für Jahrtausende, den wir erstmal irgendwo in irgendwelchen Höhlen verstecken. Ich meine, musste es erst zu Katastrophen wie Tschernobyl und Fukushima kommen, damit ernsthaft darüber nachgedacht wurde, ob die Atomkraft vielleicht doch nicht das Allheilmittel ist, für das sie lange gehalten wurde? Ich glaube, jeder versteht inzwischen, wenn wir wirklich überleben wollen als Menschheit und wenn wir gut leben wollen als Menschheit, dann müssen wir unser Tun manchmal einschränken. Unseren Umgang mit Ressourcen und unseren Umgang mit Erkenntnissen genauso. Aber bedeutet das dann nicht, dass wir fortschritts- und wissenschaftsfeindlich werden? Wäre das denn nicht die Konsequenz aus diesem Text, dass wir alle wie die Amish werden, ein Leben führen ohne alles, was nur ansatzweise modern ist? Und ist es dann überhaupt erstrebenswert, sich zu verstehen und Sprach- und Verstehensbarrieren abzubauen? Die Antwort auf die Frage lautet, nein. Wir sollen und wir werden nicht zukunftsfeindlich werden. Und ja, verstehen und eine Sprache vor sich zu finden, das ist ein gutes und großes Ziel für uns. Denn die Sprache ist gar nicht das Problem. Genauso wenig, wie es ein Problem ist, dass Menschen, was unsere größte Fähigkeit ist, die wir von Gott geschenkt bekommen haben, dass wir selber gestalten und erschaffen können. Sondern das Problem, das Gott an dieser Stelle mit den Menschen in Babel hat, das ist ihre Selbstbezogenheit und ihre Selbstverliebtheit. Gott kommt in ihrer Sprache nicht mehr vor. Und weil Sprache Wirklichkeit schafft, bedeutet, dass Gott kommt bei diesen Menschen nicht mehr in ihrer Wirklichkeit vor. Aber das hat Folgen. Das bedeutet, diese Menschen haben ihr Korrektiv verloren, wie so schon oft in der Geschichte passiert. Aber so muss es ja nicht sein. Und ich finde, es gibt wenig, was das so deutlich macht, wie das Pfingstfest, was wir heute feiern. In Apostelgeschichte 2 steht, alle wurden vom Geist Gottes erfüllt und begannen in anderen Sprachen zu predigen. Jeder und jede, wie es ihnen der Geist Gottes eingab. Als sie das mächtige Rauschen hörten, strömten sie alle zusammen. Sie waren ganz verwirrt, denn jeder hörte die Versammelten, die Aposteln und die anderen in seiner eigenen Sprache reden. Außer sich vor Staunen riefen sie, die Leute, die da reden, sie sind doch alle aus Galiläa. Wie kommt es, dass jeder von uns sie in seiner Muttersprache reden hört? Durch den Heiligen Geist ist die eine Sprache wieder in der Welt. Es ist eine Sprache, die alle verstehen, egal aus welchem Volk sie stammen. Die Sprache, die scheint wieder entwirrt zu sein, als würde Gott hier einen Fehler wieder gut machen. Menschen aus verschiedenen Völkern sind zum Erntefest nach Jerusalem gekommen. Und auf einmal hören sie die Frauen und die Männer nicht nur auf die Stimmen der Menschen aus den anderen Völkern, sie verstehen auch noch deren Worte. Und dies, obwohl jeder und jede seine eigene Sprache spricht. Und hier in diesem Detail versteckt sich der kleine, aber wichtige Unterschied. Die Pfingstgeschichte sagt nicht, sie sprechen alle eine Sprache, sondern sie sagt, sie hören alle die Botschaft von Jesus Christus, ein jeder in seiner Sprache. Das ist es, was die Menschen an diesem Festtag verbindet. Das ist nicht die Sprache an sich, das sind nicht die Vokabeln und nicht die Grammatik, sondern es ist der Inhalt der Worte. Es ist das Evangelium von Jesus, die Botschaft von Gottes alles überwindender Liebe, die verschmilzt die vielen Sprachen zu einer Sprache. Das Sprachwunder an Pfingsten, das ist sowas wie der Gegenentwurf zum Turmbau von Babel, mit einem zentralen Unterschied. An Pfingsten dient die gemeinsame Sprache zum Lob Gottes und nicht der menschlichen Überheblichkeit. Da liegt der große Unterschied. Die Menschen in Babel, die wollen ihren eigenen Namen groß machen. Die wollen grenzenlose Macht. Die Menschen in Jerusalem wollen Gottes großen Namen groß machen, ihm die Ehre geben und mit ihm in Beziehung sein. Und dadurch hat die Sprache in diesem Text ihre trennende Wirkung verloren. Und die Grenzen fallen in sich zusammen. Und zwar ja auch die Grenze zwischen Gott und Mensch. Nicht indem der Mensch einen Turm baut, dessen Spitze bis in den Himmel reicht und sich selbst auf Gottes Ebene hochstellt. Denn schon die Geschichte von Adam und Eva zeigt uns, so funktioniert das nicht für uns Menschen, Gott gleich werden. Da oben ist die Luft zu dünn für uns, das schaffen wir nicht. Aber die Grenze verschwindet trotzdem, und zwar weil Gott sich nicht zu schade ist, so zu werden, wie wir sind, nämlich ein Mensch. Ich habe in einer Pfingstpredigt mal einen Satz gehört, einen ganz tollen Satz dazu. Und zwar lautete der, nie kommen wir dem Himmel näher als dann, wenn wir uns damit begnügen, ein Mensch zu sein. Denn genau da wartet Gottes Heiliger Geist auf uns und macht uns frei. Ich wünsche euch frohe Pfingsten. Amen.